Alles klar, Danny?
Ei, ei, Digga.
Geht das nicht lauter?
Ei, ei, Digga.
Oh. Wer hat die markanteste Stimme im Meer?
Santiago Ziesma.
Quietschig und schrill und lustig und zwar sehr.
Santiago Ziesma.
Wenn der Sinn nach Synchronsprecher Blödsinn euch steht.
Santiago Ziesma.
Dann checkt den Podcast und kommt ja nicht zu spät.
Santiago Ziesma.
Und alle.
Santiago Ziesma. Santiago Ziesma. Santiago Ziesma. Santiago Ziesma.
Hallo, hallo, ihr Lieben. Viel Spaß beim Eckfunk-Podcast mit mir. Ja, und natürlich auch mit dem kleinen Gelben.
Ja, schön, dass du hier bist, Santiago.
Ich freue mich auch.
Es ist mir eine außerordentliche Freude, dich hier zu haben. Weil,
Dankeschön.
Ja, du bist wahrscheinlich die markanteste Synchronstimme Deutschlands. Das kann man vielleicht so pauschal sagen.
Na, vielleicht eine von denen.
Eine von,
da gibt's
von
ja
einigen.
So eine Handvoll gibt es sicher.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, deine Stimme ist legendär geworden durch ganz viele... Ja, Jobs und Stimmen, die du gesprochen hast, unter anderem den SpongeBob natürlich, das Ferkelchen von Winnie Pooh, aber zum Beispiel auch Steve Buscemi.
Ja.
In zahlreichen Filmen der Coen-Brüder, der wird immer wieder da gebucht etc.
Richtig.
Ja, und immer wenn ich diese Stimme gehört habe, die habe ich sofort rausgehört und da war ich immer sehr, sehr, da hatte ich mal einfach einen sehr schönen Moment so als Fan, habe ich immer gesagt, oh, das ist Santiago. Ja, und darauf habe ich mich sehr gefreut, so deswegen... Sind wir froh, dich hier zu haben und wir sind gespannt, über was wir heute so sprechen werden alles.
Ja, ich bin auch neugierig. Ja, ja.
Ich habe übrigens gelernt, dass es Steve Buscemi heißt.
Ja, wirklich?
Ich glaube, Buscemi, ne?
Ja, ich dachte, das wäre so ein Italo-Amerikaner, ne? Und dann Buscemi, so Buscemi. Ja, das kann sein, ja.
Also in den Interviews, die ich zur Vorbereitung gehört habe, hieß es immer Buscemi. Deshalb tue ich jetzt so, als wenn ich es ganz genau wüsste.
Warte mal, ich rufe Steve an.
Ja. Nee, ich habe mich mal mit der Gail Tufts unterhalten, weil die macht bei der Synchronpreisverleihung ja immer die Moderation ganz toll. Hm. Und da haben wir für einen Film, wo ich den Steve Buscemi gesprochen habe, hier The Death of Stalin, wo er den Khrushchev gespielt hat. Hm. Der hatte so eine Maske, ich habe den erst gar nicht erkannt, aber er war es. Und da haben wir den ersten Preis gewonnen. Und dann hat sie mich hinterher angesprochen und hat mir erzählt, dass sie mit ihm in Amerika in einer WG gewohnt hat.
Ach ja.
Ach was.
Ja, ist doch witzig, ne?
Ja, das ist ja irre. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja, ja, ja.
Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Du bist in Berlin geboren? Nee, du bist in Spanien geboren, habe ich
In Madrid. Ich bin ein Madrileño.
Mhm. Okay, Real oder Atletico?
Ach Gott. Eigentlich Real.
Ja.
Natürlich.
Ja, ja.
Natürlich. Und dann bist du aber relativ jung oder ist deine Mutter zurück nach Berlin gezogen und du bist dann sehr jung nach Berlin gekommen, noch bevor du ein Jahr alt wurdest und bist dann in Kreuzberg aufgewachsen.
Richtig, als Baby, so ein Dreivierteljahr oder was. Und dann, wie man so schön sagt, aufgewachsen in Berlin, ja. Im ollen West-Berlin.
Ja, ja.
Erzähl doch mal, wie das so war für dich, Berlin, wie du das wahrgenommen hast, als damals Insel in Ostdeutschland so.
Ja, das hat man natürlich schon mitbekommen und zwar immer dann, wenn man jetzt irgendwie von Berlin aus nach Westdeutschland wollte und man musste ja immer durch die DDR und musste dann eben an den Grenzkontrollen dann immer Ausweis zeigen und alles. Daran kann ich mich erinnern, wenn wir mit dem Auto oder mit dem Bus oder auch mit dem Zug gefahren sind, dass immer bei der Einreise in die DDR und bei der Ausreise immer zweimal große Grenzkontrollen waren und wir dann immer so ein bisschen gezittert haben, je nachdem, ja, lassen die einen lange warten, wird man ein bisschen schikaniert oder was, nicht, da gab es ja Geschichten und Erlebnisse auch teilweise von diesen Grenzkontrolleuren und witzigerweise hieß es dann immer, dass die Frauen in Uniform, dass die schärfer waren. Also wenn dann Kontrolleurinnen waren, die waren dann immer schärfer und haben einen dann so ein bisschen da hängen oder sitzen lassen oder eben schärfer kontrolliert. Die Männer haben einen dann meist immer so durchgewunken.
Mhm.
Also daran kann ich mich erinnern, das war eine Erfahrung immer, wenn man irgendwie nach Hamburg, München oder wie auch immer von Berlin aus hin wollte, dass man eben immer durch die Grenzkontrollen musste.
Und ansonsten, wenn du dann in West-Berlin warst, dann waren die Unterschiede oder das außergewöhnliche Inseldasein oder politische Inseldasein relativ normal.
Ja. Also im Alltag habe ich es nicht mitbekommen. Mir hat ja nichts gefehlt und man wusste halt eben, wenn man irgendwo hin wollte oder so, dass man da immer durch musste. Aber das war eigentlich das Einzige. Der Alltag hier, da habe ich also nichts wahrgenommen.
Ja.
Du bist ja dann schon quasi im Kindesalter in die Schauspielerei, sag ich jetzt mal, unfreiwillig gerutscht.
Ja,
oder zumindest wurde es dir unfreiwillig angeboten, ne? Das kannst du ja vielleicht erzählen, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, hast du als Jungschauspieler dann auch schon viele Reisen unternehmen müssen, sodass du eben diesen Transit oft wahrnehmen musstest nach Westdeutschland?
Ja, das war, ich war 11 Jahre alt, da hat mich ein Fernsehregisseur von einer Berliner Filmproduktion für eine Fernsehrolle, wie man so schön sagt, auf der Straße beziehungsweise in der Schule entdeckt.
Ja.
Der wollte für die Hauptrolle für einen kleinen Fernsehfilm, fürs Vorabendprogramm, wollte der kein Kind von der Filmkinderagentur. Er hat ja immer gesagt, die sind alle versaut. Ich will ein begabtes Kind, was noch nie vor der Kamera stand und ist in Berlin durch die Grundschulen gegangen, ersten, zweiten Klassen, und hat sich da die Kinder angeguckt. Er suchte einen 7-Jährigen. Und dann wurde mir hinterher die Geschichte erzählt, dass er in einer großen Pause im Lehrerzimmer war und sich mit den Lehrern unterhalten hat und guckte durch das Fenster auf den Hof. Es war große Pause. Und dann sagt er, da ist so ein kleiner Blonder, den habe ich gar nicht gesehen hier in den Klassen. Dann guckten die nur und sagten, nee, der ist ja schon in der 5. Haben die mich kommen lassen, mit den Erst- und Zweitklässlern in eine Reihe gestellt, alles eine Größe. Ja. Dann kam er mit dem Textbuch, ja, ob ich ihm den Text vorlesen könnte. Da habe ich dann gesagt, ja klar, ich habe ja schon Englisch, ne, in der 5. Klasse.
Ja.
Habe ihm den Text vorgelesen, der konnte das erst gar nicht fassen. Um das dann abzukürzen, dann gab es noch ein Probecasting, also Probeaufnahmen. Ich habe dann die Rolle bekommen und das war meine erste Arbeit vor der Kamera. Und das haben wir auch von Berlin aus damals in Westdeutschland gedreht. Ich glaube in Brake an der Unterweser. Und dann sind wir auch mit der Filmproduktion, mit dem Auto natürlich wieder durch die DDR gefahren. Und wie gesagt, das waren die Erlebnisse als Kind, die ich dann eben hatte, wenn wir immer dann eben über die Grenze mussten. Und das war, ja, danach kam dann ganz schnell so eine Filmagenturagentin und hat mich gecasht. Und dann war ich in der Agentur. Und dann ging das ziemlich, ziemlich Schlag auf Schlag immer so in den großen Ferien, dass ich dann für irgendwelche Kinderserien vor der Kamera stand. Damals ging das los im ZDF mit diesen Jugendserien. Till der Junge von nebenan, Tommy Tulp und so. Das war so in den 60er Jahren, zweite Hälfte 60er Jahre so.
Ja.
Und so nahm das Schicksal seinen Lauf, ohne dass ich mir das ausgesucht habe.
Und was würdest du jetzt in der Retrospektive sagen? So, du hast ja schon von früh auf relativ gut und viele Aufträge gekriegt. Also was hat da besonders funktioniert? War es ein günstiger Moment? Warst du auf irgendeine Art und Weise speziell oder besonders talentiert in der Schauspielerei? Woran hattet ihr liegen?
Ich glaube, das ist eine Typfrage. Ich bin ja nun auch optisch und von der Stimme erst recht kein 0815-Typ.
Ja, stimmt.
In der Schule war das zum Beispiel so, ich wollte wahnsinnig gerne immer im Chor singen, im Musikunterricht. Und da hat mich der Chorleiter aus dem Chor geschmissen, weil er gesagt hat, Santiago, man hört dich raus. Ich habe gesagt, sing doch aber dasselbe, was die anderen auch alle singen. Ja, aber man hört dich raus, das geht nicht. Und da war ich natürlich erstmal unendlich enttäuscht und traurig, bis ich dann irgendwann begriffen habe, es ist schon was Besonderes irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Und dann eben zu gucken, dass man da einen Vorteil draus machen kann.
Ja.
Und ich denke auch von der Optik her, also für die Arbeit vor der Kamera oder auch auf der Bühne, bin ich ja kein Typ, den man jetzt zum Beispiel in Romeo und Julia als Romeo besetzt. Aber da gibt es 100.000 andere.
Mhm.
Und dann gibt es die anderen Rollen, die kleinen, schrägen Nebenrollen oder so, wo dann auch nicht so viel Konkurrenz da ist, nicht? Wo ein besonderer Typ gefragt und gesucht wird. Und das war, glaube ich, der Punkt für mich, dass ich auch immer, auch als freier Arbeiter, als freier Schauspieler, immer gut zu tun hatte und immer Aufträge hatte.
Ja, das ist wunderbar, dass du hast da wahrscheinlich auch großes Glück gehabt, dass du durch die Schauspielerei von sehr früh auf an deine Besonderheiten als Stärke wahrnehmen konntest.
Richtig, denke ich auch, ja.
Weil viele Leute sind ja besonders oder passen irgendwie nicht in gängige Muster. Und oftmals wirkt sich das ja relativ negativ aus auf die eigene Wahrnehmung.
Das kann sein, ne? Vor allen Dingen gerade für einen jungen Menschen, der ja auch noch nicht das Selbstbewusstsein entwickelt hat, ne? Und irgendwie merkt, oh, ich passe da nicht rein oder ich bin da irgendwo anders als die anderen. Ja. Und wie gesagt, das habe ich eben so gar nicht erfahren, weil für mich war das eben von Anfang an irgendwie, oh, das ist was Besonderes, aber das ist eigentlich nicht schlecht.
Ja.
Ja. Also habe ich das wahrgenommen.
Genau, das passt ja auch wieder gut zum Namen Santiago Ziesmer. Den gibt es ja in der Kombination wahrscheinlich nicht nochmal, würde ich sagen. Ja.
Richtig, und das habe ich mir ja auch nicht ausgesucht. Aber eben durch den spanischen Papa ist der spanische Name ganz oft auch gefragt worden. Ach, das ist ein Künstlername? Ich sage, nee.
Das heißt ja Jakob.
Also der heilige Jakob, Sankt Jakob, Santiago. Also Santiago.
Ah, okay.
Das ist hier der Jakobsweg, ne?
Ja, genau.
Ich bin da mal weg. Das ist der.
Ah ja.
Ja, ja.
Bist du spanischer Muttersprachler? Wahrscheinlich dann nicht, wenn du so früh nach Deutschland gekommen
nein.
bist. Ne? Aber hätte ja sein können, dass ihr im Haushalt Spanisch gesprochen habt.
Na, zum Beispiel meine große Schwester, die war 10 Jahre älter, die ist in Spanien ja noch zur Schule gegangen und die ist zweisprachig aufgewachsen.
Mhm. Ja.
Nicht, aber in dem Moment, wo die Mami mit uns wieder in Berlin, in Deutschland war und hatte sich von dem Papa getrennt, war Spanisch sprechen tabu. Und so hatte ich leider nicht die Möglichkeit, das hier dann in Berlin nachzuholen und eben zu Hause zweisprachig aufzuwachsen. Es wurde dann zu Hause nicht mehr Spanisch gesprochen.
Ja, da sehe ich auch übrigens eine Parallele zu mir, weil ich bin selber in Italien geboren. Ich habe einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter und bin mit 6 Jahren nach Deutschland.
Gut, aber da hat man natürlich schon ein bisschen was mitbekommen von der Sprache auch, ne?
Ja, ja. Also ich würde mich auch als italienischen, sowohl als auch Muttersprachler bezeichnen.
Richtig,
und
genau.
Und ich bin ja nur mit meiner Mutter hergekommen und wir sind dann zu meinen deutschen Großeltern, aber meine italienische Seite ist nach wie vor in Italien und mein Vater kann eigentlich nur auf Wiedersehen und Leberkäs sagen und mehr eigentlich auch nicht. Also ja, ich kenne die Zweisprachigkeit. Und ich weiß auch, wie es ist, umzuziehen als junger Kerl in eine neue Kultur. Ja.
Ich denke mal, so ist es meiner Schwester gegangen, weil für die war das am Anfang hier in Deutschland schwer, ne? Auch in der Schule. Und die hatte halt auch die Beziehung noch zu Spanien. Das war ihr Zuhause. Ja. Nicht? Ja. Und das hat sich später auch darin gezeigt. Die ist dann später auch nach Spanien gezogen und hat sich da in Tarragona ein kleines Grundstück gekauft, ein kleines Häuschen gebaut und so. Also die hatte immer diese ganz enge Beziehung zu Spanien.
Ja.
Obwohl sie dann ja auch praktisch in Berlin gelebt hat lange.
Ja. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also das ist bei mir auch so gewesen. Ja. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist mir das eigentlich auch alles egal geworden. Es ist auch Brasilien dazugekommen. Seit 8, 9 Jahren fliege ich da immer wieder hin. Also von daher, jetzt ist eigentlich alles offen. Ich sehe auch viele Nachteile in Italien. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit so sagen. Ich meine, ich habe mich hier in Berlin realisieren können mit Musik etc. Das ist eine Sache, die kann man sich in Italien noch weniger erlauben aufgrund der Lage. Da kannst du dir jetzt nicht irgendwie, in Ländern, die wirtschaftlich etwas schlechter gestellt sind, da ist es nicht so einfach zu sagen, ich studiere jetzt Theaterwissenschaft oder so. Da sagt die Familie schon relativ schnell, entweder Wirtschaft oder du gehst zum Militär oder du machst das oder machst jenes, weil alles andere bringt kein Geld.
Ist zu unsicher.
Also von daher bin ich auch schon ganz glücklich, aber ja, ich hatte auch sehr lange einen italienischen Bezug und ist auch eine Definitionsfrage. Ne? Ich heiße ja Eduardo. Und,
ach schön, schöner Name.
Genau, und dann aber mit O geschrieben, daran erkennt man einen Italiener. Mit U wäre es dann Spanisch oder Portugiesisch.
Ja, ja.
Und ja, ich habe dann von früh, wurde mir schon auch, glaube ich, in meiner Erinnerung ist das so, relativ häufig gesagt, ich sei Italiener. Ja, also es kam, glaube ich, in meiner Erinnerung viel von außen. Man hat meinen Namen gelesen und dann hat man gesagt, naja klar, du bist kein Deutscher so. Und das hat dann letzten Endes wahrscheinlich dazu geführt, mich eher als Italiener zu identifizieren. So. Es gibt ja auch Kulturen, die inklusiver sind, ne,
richtig,
in Frankreich oder in den USA.
Ich habe das beim Synchron zum Beispiel oft erlebt durch den Namen, dass sie mich bestellt haben ins Studio und dann war da ein spanischer Text. Ich sagte, den kann ich aber nicht lesen. Habt ihr eine Sprachberatung da? Ja, wieso, Santiago, du bist doch Spanier.
Ja.
Einfach aufgrund des Namens, die haben sich gar nicht schlau gemacht. Ne?
Ja, sehr spannend.
Ja, mich interessiert jetzt quasi, hast du angefangen, da im Filmbusiness deine ersten Rollen zu spielen. Da warst du aber ja nach meinem Kenntnisstand dann noch nicht in dieser Synchron-Rolle drin. Gab es denn noch andere Sachen, die du freizeitmäßig gemacht hast, Hobbys oder so, die auch hätten eventuell dein Interesse wecken können neben Schauspielerei? Oder war das immer so eindeutig, dass du, oder hatte deine Mama, mit der du dann in Berlin gewohnt hast, vielleicht auch gesagt, Schule ist wichtig, mach noch einen Abschluss und ich will, dass du was Vernünftiges lernst.
Also, ja, 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 das kam natürlich irgendwann bei dem Schulabschluss, der Punkt, ja, kannst du dir das als Beruf vorstellen, das ist aber zu unsicher. Mhm. Und dann hatte ich mir überlegt, ich wollte aber auf jeden Fall was mit Theater oder Film machen, weil das hat mich schon, da habe ich Blut geleckt, das hat mich interessiert.
Ja.
Aber es hätte ja nicht unbedingt vor der Kamera sein müssen. Und dann fand ich ganz spannend immer hier, was die Maskenbildner gemacht haben. Jetzt nicht einfach hier schminken mit ein bisschen Make-up, sondern bei einem Unfall eine Narbe oder so oder so eine Wunde mit Blut oder zum Beispiel einen jungen Menschen auf alt schminken und so. Das hat mich irre fasziniert. Wow. Das habe ich ja mitbekommen, auch beim Drehen oder beim Theater. Und dann wollte ich eine Maskenbildner-Ausbildung machen.
Ja.
Heute haben wir überall auch hier in Berlin Maskenbildnerschulen. Mhm. Die haben wir damals noch nicht gehabt. Jetzt habe ich mich schlau gemacht. Und dann hieß es, ich muss 3 Jahre eine Friseurlehre machen bis zur Gesellenprüfung und kann dann am Theater noch 3 Jahre den Abschluss als Maskenbildner machen, bis zum Maskenbildnerabschluss. Jetzt habe ich also nach der Schule angefangen, eine Friseurlehre zu machen, habe den Leuten die Köpfe gewaschen. War auch eigentlich ganz spannend, also warum nicht? Und habe auch immer, weil ich gut mit den Leuten konnte, immer gut Trinkgeld bekommen.
Ja.
Also war gar nicht so schlecht die Zeit. Aber ich hatte natürlich immer im Hinterkopf, ich will ja nicht Friseur bleiben. Ne?
Ja.
Und hatte dann auch schon rechtzeitig einen Anschlussvertrag, damals mit der Freien Volksbühne hier. Nicht die alte Volksbühne hier im Ostberlin, sondern die Freie Volksbühne an der Schaperstraße, da am Kurfürstendamm, also in Westberlin. Und hatte da mit dem Chefmaskenbildner einen Vertrag, dass ich da die Ausbildung anfangen kann. Und dann, als ich mit der Schule fertig war, so 3-4 Monate bevor ich da fertig war, kriegte der einen Schlaganfall, konnte nicht mehr arbeiten. Es kam ein völlig neuer Chefmaskenbildner mit, er hat eine ganz eigene Crew mitgebracht, neue Leute. Er hat gesagt, tut mir leid, ich habe damit nichts zu tun, ich kann den Vertrag nicht erfüllen.
Ach, wow.
So, stand ich da. Und dann ging aber eine andere Tür auf, wie das oft im Leben manchmal ist. Da geht eine Tür zu, eine andere geht auf. Ich habe dann angefangen bei den Berliner Kammerspielen Kinder- und Jugendtheater in Moabit. Die suchten jemanden für eine Hauptrolle für ein Kinderstück. Hab mich da vorgestellt und die waren sofort Feuer und Flamme. Ja, okay. Das Ende vom Lied war, ich habe dann 14 Jahre nonstop da gespielt. Hatte nie einen langen Vertrag, also immer nur stückweise, aber immer von Stück zu Stück habe ich da 14 Jahre lang dann gespielt. Alles rauf und runter, die ganze Kinderliteratur. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Märchen hier, der Dieb von Bagdad, alles. Ja, das
Wahnsinn.
Ist dann passiert und dann war natürlich die Maskenbildner-Geschichte. Spielte dann keine Rolle mehr. Ne?
Ja, ist das irgendwann wieder aufgeflammt, die Liebe zur Maske im späteren Verlauf oder hat sich das dann seitdem erledigt gehabt?
Also ich war ganz froh manchmal bei manchen Tourneeproduktionen oder so, wo dann auch gespart wird. Wir hatten dann keine Maskenbildner dabei und mussten uns dann selber schminken oder ich habe dann Kollegen oder Kolleginnen dann geholfen, mal mit einer Perücke oder so, weil ich das ja gelernt hatte. Und das war ein schöner Nebeneffekt, aber richtig ausgeführt habe ich es natürlich nicht mehr.
Und dass du dann sozusagen in diese Theatergeschichte reingerutscht bist, würdest du sagen, dass das hilfreich ist für das, was du heutzutage machst? Beziehungsweise ist es generell so, wenn man SynchronsprecherIn ist, dass man irgendwie so eine Theaterausbildung gemacht haben sollte?
Na, es schadet auf jeden Fall nicht, weil ich sage immer, der Begriff Synchronsprecher oder Sprecherin, der ist ja eigentlich falsch. Wir sind Synchronschauspieler. Ein Sprecher ist jemand, der Nachrichten spricht oder eben einen Wetterbericht oder eben auch eine Dokumentation. Da braucht man ganz tolle Stimmen und tolle Sprecher. Aber wir spielen ja emotionale Situationen in der Serie, im Film. Freude, Ärger, alles Mögliche. Das heißt, wir lesen ja nicht einfach nur den Text ab, sondern wir müssen das spielen. Nicht, also in der Begriff Sprecher oder Sprecherin ist in dem Moment eigentlich falsch. Und optimal ist natürlich, wenn man auch ausbildungstechnisch von der Schauspielerei kommt, eine umfassende Ausbildung hat, ist das natürlich optimal. Wobei viele ja auch reingerutscht sind, die eben irgendwo Mikrofonerfahrung hatten oder durch die Familie, durch einen Verwandten da irgendwie reingerutscht sind. Letztendlich unterm Strich ist das Entscheidende natürlich immer das Talent.
Ja.
Ja, das merkt man daran zum Beispiel, wenn man große Rollen mit Kindern besetzen muss. Bei einem Kind kann man nicht davon ausgehen, dass es schon eine Ausbildung hat und irgendwie geschult ist. Da geht es einfach darum, wenn ein Casting ist, ist der oder die, das Mädchen oder der Junge, ist das Kind begabt, ne? Bringt das genug Talent mit. Das ist das entscheidende Kriterium. Und das andere kommt dann eben einem dazu.
Jetzt habe ich tatsächlich zwei Fragen angestaut. Ich hoffe, ich kann sie beide formulieren, weil beides ist interessant. Die Frage vorab, die jetzt direkt daran anknüpft, an das, was du gesagt hast. Woran würdest du jetzt persönlich, das kann man vielleicht generell gar nicht sagen, würdest du festmachen, dass ein Kind zur Synchronschauspielerei besonders talentiert ist? Worauf achtest du persönlich? So?
Ja, das merkt man. Man gibt einen Text und sagt, lies mal vor. Ja? Mhm. Und dann merkt man ja schon, wird der Text jetzt gelesen oder fängt auch das Kind von sich aus schon an, oh, und liest das so oder liest das so oder so. Also bringt eine Emotion
emotional
mit rein.
Ja. Ja.
Das kriegt man ganz schnell mit.
Ja. Also das wäre das auch das Einzige sozusagen. Also das Offensichtliche ist dann auch das ausschlaggebende Kriterium. Oder gibt es da noch andere?
Na, das ist auf jeden Fall das glaube ich, das entscheidende Kriterium. Ja.
Ja gut, und ansonsten habe ich vorhin so eine Parallele entdeckt. Und zwar, du hast ja dann auch, nicht nur natürlich, aber du hast ja auch dann im Verlauf deiner Karriere immer wieder kinderorientierte Arbeiten angenommen. Ne? Also sowohl in der Synchronschauspielerei. Hängt es damit zusammen, dass du sehr früh als Schauspieler angefangen hast und eben, wie du vorhin gesagt hast, 11 Jahre.
Ja, mit 11 Jahren das erste Mal vor der Kamera, ja.
Genau, und dadurch, dass du Kinderrollen gespielt hast, also ist irgendwie so die Liebe zu kinderorientierten Sendungen, Serien, Schauspielerjobs in allen möglichen Richtungen, ist das geblieben? Hängt das irgendwie zusammen, dass du das von frühester Kindheit selber kennst oder sich das eher so ergeben, so intuitiv?
Ich denke, da kommt was zusammen. Einmal natürlich, weil das erstmal altersmäßig Kinderrollen waren, für die ich gebucht wurde oder die ich dann gespielt habe oder gesprochen habe. Da lag das ja erstmal nah. Und dann ist noch eine zweite Sache passiert. Als ich in die Oberschule kam, also von der Grundschule weg, ab der 7. Klasse dann, hat mich ein Mitschüler angesprochen, ja, du machst doch hier, arbeitest ja vor der Kamera und machst hier Fernsehen oder so, mal in den Ferien. Mein Vater macht Hörspiele. Ich habe dem von dir erzählt, der würde ich gerne kennenlernen. Das war ein großer Hörspielproduzent hier in Berlin.
Ah ja, okay. Kurt Wehtake.
Dass der in meiner Klasse war und der lernt mich kennen. Das heißt, ich habe zu den Dreharbeiten, die ich dann regelmäßig hatte in dem Alter, habe ich dann noch angefangen, Kinderhörspiele zu sprechen. Auch hier Kalle Blomqvist und die ganze Kinderliteratur. Ja. Und das lief dann parallel. Das waren damals noch die großen Hörspiel-LPs als Kinderhörspiele.
Ja.
Das heißt, das ist parallel passiert und das war ja auch wieder Arbeit vor Mikrofonen.
Ja.
Ne, da war die Synchronarbeit noch gar nicht so präsent. Das kam ja erst viel später. Also da sind so ein paar Schubser passiert, dass ich gar nicht anders konnte. Also
man hört das total, finde ich, und man sieht das auch. Also die Leute, wir haben ja einen Hörpodcast ohne Videoaufnahme. Deshalb erkläre ich es kurz. Der Santiago sitzt uns gegenüber und redet quasi mit Händen und Füßen und ganz...
Sorry.
Eine unglaublich wache Mimik.
Ja, auch, genau. Sagen. Und also es ist halt quasi, so wie er sagt, Synchronschauspielerei und keine Synchronsprecherei. Und da erkenne ich ein bisschen wieder, ich habe früher Puppentheater gemacht, also quasi mit Handpuppen hinter der Bühne.
Ja.
Und da wurde in den ersten Stunden immer beigebracht, du musst quasi hinter dem Vorhang genau das spielen, was die Puppe oben spielen soll. Ansonsten ist es nicht authentisch.
Man hört es ja, den Unterschied. Ne?
Richtig, genau. Und das sehe ich jetzt auch bei dir. Und dass du quasi so viel auf der Bühne warst und bist und weißt, was du machst, hört man auch daran, dass du anders als wir beide einfach kein und kein M und so weiter, sondern... Du hast dir so, das finde ich so großartig an den ganzen Synchron, ich sage jetzt mal absichtlich Schauspielerinnen und Schauspielern, die erzählen Sachverhalte, ohne irgendwie zwischendurch diese Füllwörter reinzubringen. Ich finde es einfach so großartig, wenn man dann so toll zuhören kann. Ne? Ja.
Dankeschön, aber ich glaube, das trainiert man sich auch irgendwie ein bisschen an. Dann.
Genau, ja, klar.
Wir sind ja aus dem Hip-Hop-Geschäft und da kennt man diese Gabe mit dem Freestyle. Also die Leute können dann auch aus dem Kopf einfach sehr gute zusammen... hängende, sinnvolle Texte reimen. Das ist eine Trainingsfrage, ja.
Ja, so aus dem Stand, ne?
Ja.
Ich finde, eine deiner großen Qualitäten ist, dass deine Stimme kein Alter repräsentiert. Also du kannst von Kinderstimmen bis zum Greis alles sprechen und hast wahrscheinlich dann auch eine große Auswahl an Angeboten, wo du gebucht wirst. Gibt es so bestimmte, sag ich jetzt mal, Charaktere, die du besonders gerne einsprichst? Also ist es eher etwa eine fiktive Figur, wie jetzt den SpongeBob oder das Ferkel von Winnie Pooh, oder ist es Magst du gerne vielleicht anders, als man dir jetzt andichten würde, eher so nachdenkliche Typen oder so sprechen? Gibt es da irgendeine Prio, von der du sagst, das mag ich besonders?
Ich glaube, ich hätte da gar keine Priorität. Für mich ist das Entscheidende oder das, was mir am meisten Freude macht, immer der Wechsel. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt eine Woche im Studio war mit einer Trickserie, was ja viel Spaß macht, weil man da natürlich die Figur eigentlich hauptsächlich über die Stimme gestaltet. Ja. Bei einem Schauspieler, bei einer realen Figur ist es ja so, da gibt der Schauspieler ja sehr viel vor vom Bild. Und wir versuchen das da einfach nur ins Deutsche zu übersetzen. Und bei so einer Trickfigur, die hat zwar auch Mimik und alles, aber da ist die Stimme natürlich viel entscheidender, um den Charakter lebendig zu machen.
Das stimmt wohl.
Und also ich freue mich dann immer, wenn ich jetzt, wie gesagt, eine Woche Trickfilm gemacht habe und dann kommt jetzt wieder ein Kinofilm mit dem Steve Buscemi. Und da ist er, ach schön, ja, weil man sich da auch wieder zum Beispiel bei der Sprache auf den Atem setzen kann, ja. Weil der Schauspieler atmet ja auch, Trickfiguren atmen nicht. Da muss man immer gucken, wo man zwischendurch Luft holen kann, weil das geht, die klappern durch.
Ja, stimmt,
Und der Schauspieler oder die Schauspielerin, das sieht man ja, hebt sich der Brustkorb und da kann man den Atem auch übernehmen. Also es ist schon eine andere Arbeit und für mich ist eigentlich immer interessant der Wechsel, dass ich nicht ständig das Gleiche mache.
Wirst du, wenn du für eine Rolle angefragt wirst, wirst du gefragt, wie würdest du das machen, Santiago? Wie würdest du diese Person sprechen oder diese Zeichentrickfigur? Oder ist das immer vorgegeben und du musst das einfach dann abliefern?
Ja, also bei kleineren Sachen ist es so, da sucht ja die Aufnahmeleitung oder der Regisseur von der Synchronfirma, die besetzen, ja, und gucken sich das Original an, hören die Stimme und sagen, wen haben wir da mit der Stimmfarbe? Da geht es um die Stimmfarbe erstmal in erster Linie. Und wenn aus Amerika zum Beispiel die Supervisor da sind, die dann immer mal so ein bisschen Controlling machen, für die ist immer wichtig hier, very close, very close. Also auch wenn die deutsche Sprache nicht verstehen, die hören ja den Klang und das Timbre von der Stimme, das soll immer möglichst dicht am Original sein. Und so besetzen dann die Aufnahmeleiter oder die Regisseure auch, das heißt, ich kriege eine Anfrage, wir haben hier das und das und das, eine hübsche kleine Rolle und so, hast du dann und dann Zeit. Bei größeren Rollen, Serienrollen oder Hauptrollen ist es auch so, dass manchmal dann ein Casting ist, ein Probesprechen. Dann geht man hin und spricht ein paar Probetakes und andere Kollegen werden auch eingeladen, die in der Stimmfarbe, also im selben Bereich sind. Und dann kann sich beim Kinofilm der Verleih, beziehungsweise bei einer Serie oder bei, wenn es fürs Fernsehen oder ein Streamingdienst ist, dann die Redaktion aussuchen und besetzen dann.
Weil du gesagt hast, möglichst nah am Original, musste ich jetzt schmunzeln. Und zwar, das ist jetzt eine persönliche Wertung aus meiner Sicht, die größte Synchronfehlbesetzung der Geschichte im Kopf, das fand ich extrem lustig. Ich habe ja die ersten Jahre in Italien gelebt und da habe ich Disney-Filme geguckt. Und da habe ich Disneys Herkules geguckt. Und dann komme ich nach Deutschland und dann sehe ich Disneys Herkules auf Deutsch. Und wer spricht denn Herkules? Till Schweiger mit der höchsten Stimme, die es gibt.
Ja.
Und dann war ich so, Leute, das passt nicht. Also selbst als 7- oder 8-Jähriger war ich so, Herkules ist so ein Monster und so ein Testosteronbär.
Ja.
Und dann kommt Till Schweiger mit seiner Piepsestimme um die Ecke. Nee, das geht nicht, klar. Muss ich sofort die Videokassette rausholen. Wutentbrannt, hat wahrscheinlich auch einen Kabelsalat verursacht. Und musste ich wieder auf Italienisch gucken. Aber das fand ich witzig.
Das kann ich komplett nachvollziehen. So eine Sachen sind immer mal wieder passiert, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber dann ging es denen einfach darum, wir wollen sogenannten Promi-Namen haben, weil die sich dann einbilden, dann rennen mehr Leute ins Kino. Was für ein Schwachsinn.
Ja.
Manchmal hat man ja auch so in kleinen Nebenrollen so eine Promi-Besetzung gehabt.
Ja.
Da fällt das dann nicht so auf. Aber bei einer Hauptrolle, hier zum Beispiel Thomas Gottschalk hat doch gesprochen? Den haben sie doch
besetzt. Den Haribo Goldbär vielleicht?
Nee, in einer Serie, oh Gott, wo man auch gesagt hat, in einem Kinofilm und die Figur hatte eine ganz tolle Stimme in der Serie vom TV. Aber die wollten für den Kinofilm eben eine Promi-Besetzung haben. Oder zum Beispiel bei dem Film Ratatouille damals mit der kleinen Ratte, wo es ja um die Kocherei ging. Da stand dann eben mit der Stimme von Tim Meltzer, weil der nun gerade prominent war als Fernsehkoch. Und der hatte drei Takes, eine kleine Nebenfigur gesprochen. Ja, aber das wurde dann einfach benutzt. Oder damals mit der Stimme von Verona Feldbusch, muss man sich mal überlegen. Die hatte mit Schauspiel überhaupt nichts zu tun. Ne, aber eben, weil man den prominenten Namen da mit einflechten wollte. Und das Verrückte ist, die werden ja nicht von aus dem Gagentopf bezahlt, sondern aus dem Werbetopf. Das heißt, die kriegen für die paar Sätze, die die da sprechen, natürlich eine ganz andere Gage. Aha. Wo man sich auch an den Kopf fasst und sagt, ja, hallo?
Ja, ja.
Also die versprechen sich davon, wenn man mit dem Namen, mit dem Prominamen auf dem Plakat dann Werbung machen kann, dass da mehr Leute in den Film gehen, was natürlich Schwachsinn ist.
Das habe ich auch gesehen bei Rango. Das ist so ein Film mit so einer Echse.
Ich weiß.
Den finde ich es ist extrem empfehlenswert. Also
der Film ist toll.
Film.
Ja.
Und da steht ganz groß, prominent, Johnny Depp ist Rango. Ne? Kann man jetzt unter dem Deckmantel der Synchronschauspielerei, dass er ihm einen entscheidenden Teil Leben einhaucht, auch absolut zu vertreten, weil er ja nicht einfach irgendein Promi ist, sondern einfach auch ein sehr respektierter, bekannter Schauspieler.
Ja. Ne?
Aber ja, stimmt. Also in dem Fall ist die Stimme sehr, sehr prominent nach vorne gearbeitet worden.
Wie? Aber im Deutschen ist das nicht so, ne?
Doch. Da war auch Minimi, Bill Kaulitz irgendwie.
Das passiert immer mal wieder.
Das wird ganz normal mit promoted. Ich kenne es auch aus Deutschland. Also da kenne ich die Kaulitz-Brüder, die haben bei irgendeinem Film mitgemacht.
Aber die richtigen SynchronsprecherInnen sind selten irgendwie prominent irgendwo platziert.
Ja,
ne? Also
sehr selten.
Wird mit deinem Namen.
Es war viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, ja wirklich, wie man so schön sagt, Dunkelgewerbe. Ja. Und solange man die Klappe gehalten hat, konnte man auch nicht. Ja, konnte man noch überall hingehen und wurde auch mal nicht erkannt oder angesprochen. Das hat sich inzwischen natürlich erheblich verändert. Nicht?
Du bist einfach das beste Beispiel dafür, muss ich sagen, weil deine, also ich möchte da nicht so auf der SpongeBob-Nummer rumreiten, so, weil es gibt sehr, sehr viele spannende Themen, über die man mit dir sprechen kann. Aber für mich persönlich und für sehr viele andere Leute war die prägnanteste Synchronrolle der SpongeBob, ehrlich gesagt. Und ich finde, du hast dem so viel Leben eingehaucht und du hast es so gut und so authentisch gemacht. Ich konnte auch in keiner anderen Sprache SpongeBob gucken. Also ich habe es dann auf Italienisch gesehen, ich habe es auf Spanisch gesehen, ich habe es auf Englisch gesehen.
Bob Esponja oder Bob L'Esponge, Frankreich.
Und ich habe das wirklich gegoogelt. Also du bist seit 15 Jahren, kenne ich deinen Namen und ich habe sehr viele verschiedene SpongeBobs verglichen.
Und ich habe
wirklich voll sehr selbstbewusst gesagt, der deutsche SpongeBob ist unantastbar.
Das ist ja verrückt, dankeschön.
Unantastbar weit vorne, also das nicht mal das Original. Und du bist, denke ich, berühmt geworden durch deine absolut markante Stimme und durch deinen mega guten Job, so, weil du halt so eigen bist in deiner Arbeit. So, ne?
Dazu kann ich noch sagen, ich kriege ja sehr viel Feedback auch, unter anderem auch von Muttersprachlern hier in Deutschland, also eben Engländer oder auch Amerikaner, die mir dann schreiben oder sagen, sie gucken SpongeBob auf Deutsch, weil sie das lustiger finden. Ja. Wo ich denke, das ist ihre Muttersprache, die müssen sich das doch im Original angucken. Dann sagen die, wir gucken das lieber auf Deutsch. Ja, das ist natürlich der größte Ritterschlag eigentlich.
Genau. Ne? Die Lache natürlich von SpongeBob, also das ist wirklich.
Wobei, da haben wir eine eigene Lache entwickelt. Ich habe mal in einem Interview von dem Originalsprecher gesehen, dass er das irgendwie mit den Fingern am Hals so machte. Ich habe das auch versucht und das klappte nicht. Ja. Und dann fiel mir ein, es gab doch früher immer so einen blöden Lachsack, wenn man sich da aufgesetzt hat. Und so ist das entstanden. Das ist aber wirklich exklusiv in der deutschen Fassung so. Da haben wir was Eigenes gefunden. Ansonsten versuchen wir ja immer, wie gesagt, möglichst vom Original abzunehmen.
Ja.
Aber das habe ich nicht geschafft mit diesem Und dann halt das andere. Und das ist jetzt im Grunde das Markenzeichen.
Weißt du, was du auch geschafft hast bei SpongeBob? Du hast im SpongeBobs Hauptcharakteristik vielleicht sogar, ist seine Unschuld.
Ja.
Und diese Unschuld hast du unglaublich weit nach vorne gearbeitet, finde ich, bei SpongeBob. Also dem konnte man ja nichts Böses andichten.
Richtig,
zum Beispiel auch die italienische Synchron, die war irgendwie auch, irgendwie kindlich. Aber sie war einfach nicht so genial, unschuldig, unangetastet, jungfräulich irgendwie. Ja. Das
hast immer,
nur du hingekriegt.
Wir haben auch immer versucht, wenn er irgendwie sich mal aufregt oder auch wirklich mal wütend ist oder so, das darf nie böse sein.
Genau,
es muss trotzdem immer liebenswert bleiben. Und da haben wir eigentlich immer drauf geachtet. Weil das, wie gesagt, so ein Hauptcharakterzug von ihm ist, dass der eben, dass man den auch gern hat.
Ja.
Dem kann man nicht böse sein. Ja.
So ist es, so ist es.
Also vielen Dank, du hast da einfach für mich persönlich für sehr, sehr schöne Momente gesorgt. Nicht nur für den SpongeBob, aber ich bin wahrscheinlich durch dich großer SpongeBob-Fan geworden.
Ah, danke schön. Ja. Übrigens, es gab ja vor dem SpongeBob eine andere Figur, die relativ populär war. Der Steve Urkel, der Nachbarsjunge aus der Serie ebenso. Alle unter einem Dach, Family Matters.
Ja.
Das Verrückte war, das war von der Stimmfarbe eine ähnliche Charge. Mhm. Weil der ja auch so ein bisschen immer so nicht, hallihallo, ihr Winslows, war ich das etwa? So, ja, das ging so ein bisschen in die Richtung SpongeBob, halt ein bisschen in älter.
Ja.
Und das war auch so, dass die Synchronfirma beim Start von dem SpongeBob ein bisschen Bedenken hatte. Nicht, dass die Leute dann sagen, es ist eine neue Serie mit einer neuen Figur. Das ist ja die Stimme von dem Steve Urkel. Da hatten die wirklich Bedenken. Und dann haben die aus Amerika die Kunden gesagt, nee, der Santiago ist am dichtesten dran am Original. Wie gesagt, very close. Der soll das machen. Und es ist witzigerweise nie irgendwie aufgekommen, dass man sagt, es ist ja die Stimme von dem Steve Urkel. Im Gegenteil, Jahre später, als die Serie nochmal wiederholt wurde, hier alle unter einem Dach, da hat dann der ein oder andere dann doch gedacht, komisch, das ist doch die Stimme vom SpongeBob.
Ja, genau.
Dann hat sich das umgedreht.
Richtig, genau. Weil ich glaube, es ist eine andere Zielgruppe. Ne? Ich glaube, Steve Urkel ist schon ein bisschen älter.
Ja. Ja,
die haben
SpongeBob
dann nicht so mitgekriegt. Aber umgekehrt wächst du aus SpongeBob raus und kriegst dann vielleicht Steve Urkel mit. Deshalb kann ich mir gut vorstellen.
Das kann sein, denn wie gesagt, Steve Urkel war so in den 90ern.
Mhm.
Und das andere war ja erst seit 2001 oder was.
Ja. Und das sind sozusagen die beiden markantesten TV- Charaktere, die du gesprochen hast, was würdest du sagen, ist so Platz 3, wo du
da
auch noch drauf
eine
angesprochen
Figur,
wirst?
Die ich schon ganz, ganz lange mache, die allerdings ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es da schon lange keine neuen Folgen mehr gibt. Das ist das kleine Ferkelchen aus Winnie Pooh, das Piglet.
Ja.
Pooh Bär, der Wald ist so dunkel und dann kommen die Heffalumps, du liebe Güte.
Ja, geil.
Das ist mit den Jahren ein bisschen schwieriger geworden, sich in die Höhe da zu schwingen.
Ja.
Aber da werde ich mitunter auch noch drauf angesprochen.
Ja, aber man hört es an deiner natürlichen Stimme nicht ganz so deutlich raus wie bei den anderen beiden Stimmen. Da kann man sozusagen die Assoziation sofort herstellen. Bei dem Ferkelchen ist es...
Die Charge ist ein bisschen größer, ist ein bisschen mehr entfernt von der Normalstimme. Ja.
Genau.
Du, sag mal, ich habe jetzt eine ganz freie Assoziation. Ich könnte mir jetzt groß Mühe geben, da irgendwie einen Verbindungspunkt zu schaffen. Das mache ich aber vielleicht gar nicht. Ich werfe jetzt einfach mal den Namen Hans Clarin in den Raum.
Ja.
Und der ist irgendwie... Kennst du den, Danny?
Ja, klar. Pumuckl.
Der ist, genau.
Pumuckl.
Genau, der ist ja irgendwie, also ihr seid natürlich unterschiedlich, aber irgendwie habe ich so die Assoziation, dass ihr in eurer, vielleicht in der Rollenauswahl relativ ähnlich seid. Wobei ich glaube, Hans Clarin hat auch eine ganz normale Stimme oder vielleicht nicht. Hui Bu hat er übrigens auch gesprochen.
Ja, richtig.
Also ich habe so Deutsch gelernt durch die ollen Vinyls von meiner Mutter, die hat gesagt, hier... Plattenspieler, hier hast du Hui Bu und Pumuckl und sein Meister Eder, lern mal Deutsch.
Die wollen jetzt übrigens, glaube ich, mit Hilfe von KI neue Sachen machen mit der Stimme von Hans Clarin. Das heißt, sie wollen die Geschichten nochmal neu das von einem anderen Sprecher einsprechen lassen und dann eben wird die Stimme umgeswitcht, kann man ja inzwischen machen, dass das die Stimme von Hans Clarin ist. Zu Hans Clarin habe ich auch noch zwei kleine
Geschichten.
Ja, bitte,
unbedingt, deswegen.
Als ich damals hier in Berlin meine Schauspielabschlussprüfung gemacht habe. Mhm. Ich habe 3 Jahre bei einer Privatlehrerin Unterricht gehabt. Das war eine richtige Koryphäe, damals aus Ost-Berlin, aus dem Ostteil. Das war eine ausgebildete Schauspielpädagogin. Also nicht irgendwie eine ältere Schauspielerin, die sich ein bisschen Geld dazu verdient hat, sondern die war ausgebildete Schauspielpädagogin. Zu der sind alle Staatsschauspieler damals vom Schiller-Theater hingegangen, wenn die eine neue Rolle erarbeiten mussten oder die Technik ein bisschen auffrischen wollten.
Mhm.
Und da habe ich 3 Jahre lang meine Ausbildung gemacht und hatte dann die Prüfung vor der Prüfungskommission hier in Berlin. Und den Vorsitz von der Abschlussprüfung hatte ein inzwischen verstorbener, sehr bekannter Schauspieler, Hans Sönker. Und ich habe dann meine Rollen gesprochen und dann sagte der zu mir, Wissen Sie, Sie haben ja ein großes Vorbild für Ihr Rollenfach. Hans Klarin.
Ja.
Hat der damals, also deswegen, das ist ja, ja gar nicht verkehrt gedacht.
Das hatte ich auch, ja.
Und dann habe ich Jahre später vor der Kamera gearbeitet. Da haben wir gedreht für die Serie, oh Gott, hier, Rivalen der Rennbahn fürs ZDF, so eine Rennbahnserie. Und ich war der Stallbursche Ludger. Und mit wem habe ich da gedreht?
Mit Hans Klarin.
Ja. Ah ja.
Das heißt, ich hatte auch eine persönliche Begegnung. Dann war ganz, ganz toll. Eine ganz tolle Persönlichkeit, ein toller Kollege.
Ja.
Aber es ist witzig, nicht? Wie dann einen das dann manchmal noch einholt dann auch.
Ja, ich hatte mal das, da will ich kurz den Gedanken einbringen. Ich war mal auf einem Konzert von einem Musiker und im Backstage war der Synchronsprecher vom Punisher. Ich weiß jetzt gar nicht, was er sonst noch macht. Auf jeden Fall hatte der zum Thema KI mir gesagt, dass das ein großes Problem sei, dass die Firmen versuchen, eben diese markanten Stimmen nachzuahmen, die Leute gewohnt sind, oder aber die amerikanischen Originalstimmen über KI ins Deutsche zu transformieren. Ja. Plus, dass die Mundbewegung technisch inzwischen auch auf deutsche Lippenbewegungen über KI geändert wird, dass du gar nicht mehr sozusagen das merkst, dass es synchron ist, sondern und der Synchronschauspieler oder Schauspielerin ein aussterbender Beruf sein wird, seiner Meinung nach.
Also, das kann durchaus irgendwann so weit sein. Wir sind Gott sei Dank noch nicht ganz so weit. Also meine Einschätzung ist, die können die Stimmfarben schon sehr perfekt machen, ja, wenn die das drauflegen. Aber da sind wir wieder beim Thema, das eine ist das Sprechen und das andere sind die Gefühle, die Emotionen.
Ja.
Und da tun sie sich im Moment noch ein bisschen schwer. Also man erkennt die Stimmfarbe, sagt, das ist doch der oder die. Aber es ist alles so ein bisschen eben, also so robotermäßig.
Ja.
So das, was wir spielen, diese Umschwünge emotional und so, da müssen sie noch dran arbeiten. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber so weit sind sie Gott sei Dank noch nicht.
Ja. Ja, sorry, dass ich mit so einem.
Ja, nee, also das ist interessant. Das bringt mich jetzt auch zum Nachdenken. Ne? Also ich sag mal so, ich habe da oftmals eine romantische Sicht auf die Dinge und das tut mir jetzt irgendwie leid, dass die synchronen Schauspieler in dem Sinne so ein bisschen unter Druck stehen, weil das sozusagen ja weggecancelt wird, ausradiert wird durch KI.
Ja, ja.
Ja, irgendwie ist es bestimmt besser, wenn einem dann nicht auffällt, dass die Lippenbewegungen manchmal asynchron zu den Stimmen sind. Und irgendwie ist es schade, weil eine Branche wegfällt und weil vielleicht auch, und das muss man sagen, angenommen, wir gehen jetzt mal in der Zeit ein bisschen nach vorne und es gibt schon 10, 20, 30 Jahre die KI-Synchronkultur, dann kommt vielleicht der geniale Moment gar nicht mehr zustande, dem SpongeBob einfach in einem anderen Land mit einem genialen Synchronsprecher, wie du es jetzt warst für die Rolle, einfach einen genialen Moment zu erzeugen, sondern einfach nur so eine eher durchschnittliche Standardnummer draus zu machen, die im Prinzip genau dem amerikanischen Original entspricht vielleicht. Also ja, das ist bestimmt ressourcenschonender, mit KI zu arbeiten. Und irgendwie kommt dann der geniale Moment, glaube ich, dann gar nicht mehr zustande, der den Serien vielleicht dann auch wirklich die Krone aufsetzt. So.
Ich denke auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt, zumindest im Moment noch, dass das eben relativ perfekt getroffen wird, aber es bleibt immer in so einem gleichbleibenden Mittelbereich und die Ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten, die fehlen, weil die kann man nur live aus dem Bauch herstellen.
Es gibt doch mit Sicherheit diese Momente, wenn du im Studio stehst und einen Text vor dir hast und denkst, hä, Moment, das kann ich doch anders sagen, mit derselben Aussage und es passt viel besser zu mir und zu der Rolle.
Ja, ja.
Und dann schlägst du das vor und dann sagen alle, ja, stimmt, das ist
passt. Richtig, so. Das passiert. Das ist ja der kreative Prozess, der in der Arbeit eben im Studio auch passiert. Zwischen Regisseur oder Regisseurin und Sprecher oder Sprecherin.
Nimmt man alleine auf oder nehmen alle, die an einer Szene teilnehmen, gleichzeitig auf?
Nein, das hat sich inzwischen eingebürgert. Das nennt sich Xen. Wir werden geXt. Das heißt, jeder Kollege oder jede Kollegin wird auf einem eigenen Band aufgenommen, allein. Was natürlich sehr schade ist, weil ich kenne die Zeit ja, wo wir zu dritt, zu viert vor dem Mikrofon standen für eine Szene und uns gegenseitig gehört haben und auch abnehmen konnten. Ich erzähle immer gern die Geschichte. Ich habe im Fernsehen vor Jahren ein Interview mit dem verstorbenen Schauspieler gesehen, Gerd Fröbe. Da wurde er gefragt, was Gerd ist mein Beruf?
Dr. No.
Genau. Ja. Goldfinger war er der Bösewicht. Ja. Aber er hatte ganz viel hier in Deutschland auch gemacht. Mhm. Und da wurde er eben gefragt, ne, was ist beim Beruf des Schauspielers das Wichtigste? Und da hat er gesagt, zuhören. So, jetzt stehen wir alleine im Synchronstudio und stellen uns den Kollegen oder die Kollegin vor. Also das heißt, wir arbeiten im Grunde noch autistisch, ja, weil wir das andere ja nicht real neben uns oder vor uns haben. Und das heißt, die Regie hinten muss so aufpassen, dass nachher die Anschlüsse stimmen, weil wir den anderen oder die andere Kollegin nicht mehr hören.
Bist du dann als Hauptcharakter der, der die erste Spur aufnimmt? Oder?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Aufnahmeleiter, die disponieren die Termine. Und wenn ich zum Beispiel sage, nächste Woche, ich kann aber erst Donnerstag, Freitag, dann nehmen sie vielleicht am Montag, Dienstag, Mittwoch schon die anderen Kollegen auf. Oder wenn ich sage, ja prima, Montag, Dienstag kann ich, dann bin ich der Erste, der auf dem Band ist und dann müssen sich die anderen nach mir richten oder umgekehrt halt.
Ja, das hat bestimmt auch in der Interaktion einfach für die Szene an sich
wahrscheinlich
wesentlich besser gewirkt, dass man sich aufeinander so ein bisschen einstellt.
Selbstverständlich. Und vor allen Dingen, man kann eben spontan Sachen auch übernehmen oder aufnehmen. Das fällt ja alles weg.
Ja. Sag mal, Santiago, man kennt ja ein paar Videos, wie Synchronsprecher dann tatsächlich arbeiten. Ja. Von dir habe ich natürlich einige gesehen, schon seit Jahren. Das ist ein großes Entertainment für mich. Aber wie kann man sich das jetzt auch vielleicht für unsere Hörer vorstellen? Wie spontan ist denn sowas? Also dauert das jetzt extrem lange, dass du den Text auswendig lernen musst wie ein Schauspieler? Oder gehst du von Szene zu Szene, schaust dir diesen einen oder diese zwei Sätze an und versuchst, die dann sofort umzusetzen? Und das klappt dann wahrscheinlich auch mit einer gewissen Professionalität. Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Frage, weil da gibt es ja große Unterschiede. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Theaterproben für eine Theateraufführung, dann haben wir jetzt, sagen wir mal, 6 Wochen Proben. Da arbeite ich mit dem Langzeitgedächtnis, weil ich muss den Text ja jeden Abend mir wieder vorholen und muss den abliefern können. Und im Synchronstudio arbeite ich mit dem Kurzzeitgedächtnis. Ja, das heißt, da kommt ein Take, ich gucke mir den an, 2, 3, 4 Zeiler, manchmal 6 Zeiler. Irgendwo muss man dann gucken, wenn es zu lang wird, dass man das unterteilt, dass die Cutterin oder der Cutter hinterher noch mit der Schere zwischenkommt. Ansonsten muss man manchmal auch so einen langen Take machen, guckt sich den an und spricht den dann drauf. So, dann kommt der nächste Take. Das heißt, ist der Text schon wieder weg. Ich lerne das wirklich für den Moment. Ich habe übrigens auch die Erfahrung gemacht, ich habe damals für 3 Damen vom Grill mit dem Harald Junke gedreht. Und der hatte seinen Text manchmal nicht richtig vorgelernt. Der war dann in der Maske, da wurde umgeleuchtet zu der anderen Szene. Dann hat er sich den Text 2-mal angeguckt und dann konnte der den.
Ach, unglaublich.
Und dann war der Take abgedreht, die Szene abgedreht. Und dann war der Text auch schon wieder weg. Ja. Da sage ich, ich will mich gar nicht damit belasten und die Festplatte ist voll.
Ja.
Ich lerne das jetzt für den Moment, dann wird das gedreht so und dann weg.
Wahnsinn.
Ja, also das ist der Unterschied zwischen dem Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Das kann man auch trainieren.
Ja, das habe ich mich sowieso schon oft gefragt bei Schauspielern. Du lernst ja unglaublich viel für eine Rolle vor, gerade für ein Theaterstück, was nicht in Szenen unterteilt ist. Ne? Also gerade der Theaterschauspieler, der lernt ja im Prinzip das komplette Stück. Und und innerhalb deiner Karriere lernst du ja, wie viele Stücke, also erste Frage, wie viele Stücke hast du, glaubst du, schon so gelernt? Und wie kannst du dir das merken? Mal einfach als ganz, ganz, ganz normale, einfache Frage für einen Laien. Also,
na, wie gesagt, auf den Theaterproben werden die Szenen ja täglich wiederholt. Und ich habe das zu Hause auch vorgelernt. Und durch die Wiederholung speichert man das irgendwo dann ab. Das heißt, man kann das auch immer wieder abrufen. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe bis heute irgendwie sowas 70, 80 Theateraufführungen aus verschiedenen Sachen gemacht. Naja, wie gesagt, weil ich relativ früh angefangen habe, kommen ja ein paar Jahrzehnte zusammen.
Ja, das ist so. Und kannst du also heutzutage immer noch, sag ich mal, möglichst viel von deinen ehemaligen Rollen abrufen? Also würde ich jetzt sagen, Kalle Blomqvist, kannst du dann anfangen noch oder müsstest du kurz wieder einsteigen und dann erinnerst du dich wieder an ganz viel oder wie funktioniert da dein Gedächtnis?
Witzigerweise, Sachen, was so mit normalen umgangssprachlichen Text ist, die sind irgendwann weg. Aber wenn man so Sachen so, die rhythmisch gesprochen sind oder mit auf Versmaß oder so, die muss man ja viel intensiver lernen.
Ja, stimmt, ja.
Da bleiben manchmal Sachen hängen. Wir haben zum Beispiel damals an den Berliner Kammerspielen gespielt. Oh Gott, was war das für ein Stück? Und da musste ich in Versen sprechen. Und da kann ich mich noch an bestimmte Sachen erinnern. Die Sonne zögert noch, es ist dunkle Nacht. Und dunkel wie das alles meine Brust. Da liegen sie und schlafen wie die Kinder. Ich aber wie die Mutter bin besorgt. Och, dass ein Teil doch jenes stillen Glücks, der Freudigkeit am Werk, mir wär beschieden. Die Stadt dort deucht mich Metz, der feinde Burg. Liegt die im Rücken, nähert sich die Heimat. Und so eine Sachen, ja, da bleiben so Bruchstücke, so Relikte bleiben hängen und die kann man dann irgendwo wie an so einem Faden wieder rausziehen. Ja, die sind irgendwo versteckt, aber kein komplettes Stück oder so. Das sind, wie gesagt, so Bruchteile. Aber es ist schon witzig, was da so hängen bleibt, ne?
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wie man mit dem eigenen Gehirn umgehen kann.
Ja.
Ich google jetzt alles. Also ich arbeite nicht mal mehr mit dem Kurzzeitgedächtnis.
Ja.
Ich arbeite mit Google
ja.
und Cloud-Services.
Mit dem Smartphone-Gedächtnis. Wenn auf der Bühne gesungen werden muss, dann sind das Rollen, die du auch bedienen kannst? Oder?
Ja.
Ja?
Ich liebe es, wenn Schauspiel und Musik zusammenkommt. Also auch Richtung Musical oder so.
Ah ja, okay.
Macht ganz große Freude.
Wir sind ja aus der Musikbranche
ja.
und ein Teil unseres Podcasts ist, dass wir uns auch kurz mit unseren Gästen über Musik unterhalten wollen.
Sehr schön.
Und als Einstiegsfrage haben wir immer folgende Frage. Stell dir vor, dir gehört ein Musiklabel und du darfst aus der Vergangenheit oder Jetztzeit 5 Künstler unter Vertrag nehmen. Welche 5 wären das?
Boah, na was, sagen wir mal, was hat mich in meiner Entwicklung oder auch in der Jugend am
kann
meisten
auch Bands
geprägt.
Sein, oder Frauen, Männer, Kinder.
Also damals war ich natürlich großer Beatle-Fan. Es ging ja immer dafür, damals war der große Streit immer entweder Beatles oder Rolling Stones.
Ja, ja, genau.
Und ich war immer Beatle-Fan natürlich.
Ja, das ist natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja.
Weiß ich nicht. Nee, einfach jetzt, weil mich die Musik mehr angesprochen hat.
Ja, ja, klar. Aber wir als Label-Leute sagen natürlich, das ist wirtschaftlich äußerst erstrebenswert, die Beatles unter Vertrag zu nehmen. Also
ja,
wir ermutigen dich.
Ja, ja,
ich glaube,
ja.
Keiner, der mit den Rolling Stones arbeitet, verhungert so.
Ja. Also. Ja, dann... ja, was mich auch sehr geprägt hat damals, die haben ja auch im Grunde eine neue Ära eingeläutet. Natürlich aber, die ganze Aber-Musik. Mhm. Da kann ich nicht sitzen bleiben, wenn das losgeht. Dung, 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 dung und solche Sachen.
Ja,
ja. Ein Michael Jackson hat natürlich auch, weil das sind so Jahrhunderttalente.
So ist es.
Gehen wir mal in eine ganz andere Ecke. Ich bin großer Fan von der Gitta Henning.
Mhm. Ach was.
Okay. Ich finde die Stimme phänomenal.
Mhm.
Die ist ja bekannt geworden bei uns durch die Schlager.
Genau.
Aber wenn man die mal hört, wenn die Jazz singt zum Beispiel.
Mhm.
Boah.
Ja.
Da geht aber, ab geht die Luzi.
Mhm. Ab und zu sehe ich das, wenn meine Eltern irgendwie so Sendungen schauen und sie interviewt wird und dann, die hat ja auch immer irgendwie diese Musik in sich und fängt dann plötzlich an zu singen und dann denkst du so, hä?
Ja. Und die haut manchmal dann so Dinger raus, wo ich dann denke, oh.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, also die mag ich sehr. Ich weiß nicht, wie viel haben wir noch.
Jetzt haben wir 4.
Einen bräuchten wir noch.
Mhm. Hast du jetzt von sehr berühmten Persönlichkeiten gesprochen?
Vielleicht hast du noch einen Geheimtipp.
Ja, naja, die haben einen ein bisschen geprägt, jetzt sagen wir mal auch.
Ja. Hast du einen Geheimtipp?
Einen persönlichen Favoriten?
Bum, 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 bum.
Ist es vielleicht so, dass der Santiago, wenn es dann Abend wird, er vor seiner Zwetschgen-Speck-Tapas sitzt, dann vielleicht sich zum Flamenco ins Schlafzimmer bewegt?
Nein.
Gibt es da einen leicht spanischen
Bezug? Aber es gibt einen
Bezug?
Deutsch-Spanier, der ganz tolle Sommerhits immer macht. Na, kommt ihr drauf?
Alvaro Soler.
Alvaro Soler.
Ja.
Unabhängig davon haben wir... Wir machen doch von Sony Music immer ein SpongeBob-Coveralbum seit 10 Jahren.
Ach ja.
Wo wir Hits aus den Charts in der SpongeBob-Version nachsingen.
Ja, na sicher.
Macht einen irren Spaß.
Ja.
Und da kommt das wieder zusammen. Das spielen Figuren in der Charge von SpongeBob, aber dann verschiedene Sachen singen.
Wahnsinn.
Und da haben wir ein paar von diesen Sommerhits von dem Alvaro Soler gehabt.
Ja.
Und ich krieg die nicht mehr aus dem Kopf. Das sind so richtige Ohrwürmer auch. Und so gut, auch was, deswegen passt das zu SpongeBob, weil das so gute Laune-Geschichten sind. Da, 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 und solche Sachen.
Ja.
Also den mag ich sehr.
Ja, okay. Das ist ja eine sehr,
sehr, sehr bunt gemischt,
bunte
ne?
Mischung, ja.
Ja, ja.
Ist prima auf jeden Fall.
Und doch passt relativ gut, weil alles halt einfach sehr, also die großen, das sind einfach große Pop-Persönlichkeiten aus sehr vielen Dekaden durch.
Ja, so. Die haben was geprägt, also glaube ich, nicht? Die,
ja.
Da ist was hängen geblieben, sagen wir mal so.
Ja.
Genau.
Die Beatles haben übrigens das Album erfunden. Das wollte ich nochmal so
herausstellen. Ah, okay.
Also, Also gerade für die jüngeren Leute.
Stimmt.
So, was haben die Beatles eigentlich gemacht? Also,
das blaue und das rote Album.
Ja, oftmals ist es einfach so, dass die Beatles grundsätzlich, also wenn jemand was extrem geprägt hat, dann kann man im Nachhinein gar nicht mehr so richtig feststellen, dass die oder diejenigen was geprägt haben, weil das, was sie geprägt haben, dermaßen normal geworden ist, dass man das gar nicht mehr in Frage stellt. Und so war es zum Beispiel mit den Beatles auf ganz vieler Ebene, auf der musikalischen Ebene, die ganze Beat-Generation-Nummer da irgendwie aufs nächste Level gehoben. Gleichzeitig haben die aber auch einfach das Format Album erfunden. Also vor den Beatles waren alles Single.
Ja,
Single, 7-Inch Schallplatten.
Ja.
Und die Beatles sind dann umgekommen und haben gesagt, das können wir doch machen wie ein Fotoalbum, in dem mehrere Songs gespeichert sind, so letzten Endes. Oder vielleicht haben sie es nicht direkt erfunden oder und dann halt als erste groß gemacht. So die, ne? Also
ja,
es
wäre
immer schwierig
ja.
zu sagen, ob es dann auch wirklich Paul McCartney war, der sich das dann ausgedacht hat oder vielleicht ein Kollege von ihm, der auch Musik macht. Aber ja, die Beatles haben die ersten Alben rausgebracht überhaupt.
Ja, es kommt hin. Das war ja die Zeit. Das gab es ja vorher nicht.
Genau. Ja.
In welcher deutschen Beatles-Stadt gibt es das Beatles-Museum?
Also das kann ja nur Nordheim sein.
Nordheim, das ist so eine Kleinstadt in Niedersachsen, da bin ich ja aufgewachsen. Aber nee.
Ach, wie schön.
Nee, da gibt's das nicht. Nee, in Halle an der Saale, also frag mich nicht, warum das da hingekommen ist.
Nee.
Aber ja, genau. Halle ist eine sehr unterschätzte Stadt und hat beheimatet unter anderem das Deutsche Beatles-Museum.
Ja, wahrscheinlich als die Beatles dann auf ihrer Indien-Exkursion waren, haben sie gesagt, komm, Halle nehmen wir jetzt auch noch mit. Wenn wir schon in Indien waren, dann nehmen wir Halle auch noch mit.
Ja.
Und dann hat sich da das Museum.
Jetzt hast du auf jeden Fall Krieg mit Sachsen-Anhalt, muss ich dir sagen. Ne?
Lieben Gruß, ich bin ja selber jetzt in einem Monat in Thale und entspanne mich mit meinen Jungs im Harz. Also von daher, Liebe geht raus in Sachsen-Anhalt.
Sehr gut.
Sehr schön.
Santiago, gibt es für dich Regionen, wo du gerne in Urlaub fährst?
Ich bin eine ganze Zeit lang immer sehr gerne auf die Kanaren geflogen.
Mhm. Hat das mit deinem spanischen Ursprung zu tun?
Eher weniger, sondern ich bin durch so eine Freundesklicke draufgekommen, die das regelmäßig gemacht haben und da bin ich einfach mal mit.
Ja.
Und ich fand das einfach so toll, dieses Klima, dass es eben warm war, es war angenehm. Aber es ist eben, war nicht zu heiß.
Ja.
Und vor allen Dingen, es ist abends nicht, hat sich nicht abends abgekühlt, was man ja zum Beispiel aus Spanien, aus dem Festland kennt.
Ja,
über Tag brennt die Sonne 35 Grad und abends ist es kalt, da muss man eine Jacke anziehen. Und da auf den Kanaren ist es einfach, man sagt ja auch, das sind so die alte Leute-Inseln.
Ja.
Weil das angenehmer ist vom Klima. Das sind immer so 23, 25 Grad und abends auch immer noch 19, 20 Grad. Da kann man kurzärmlich noch unterwegs sein und so. Das fand ich prima. Und natürlich auch dann eben, dass man da am Wasser ist. Und
Und welche?
Ein großer Kanarien, Teneriffa. Aber im Norden, nicht der Süden.
Der grüne Norden, ja.
Ja.
Puerto de la Cruz.
Naja, weil durch den Teide, durch den Berg, bleiben die Wolken immer hängen. Das heißt, es regnet im Norden ab und im Süden brennt immer nur die Sonne. Da ist ja alles im Grunde nur verdorrt und nur Sand und Meer kilometerweit. Und das wäre mir auch zu langweilig.
Ja, also ich finde auch, der Süden hat so eine touristische Infrastruktur, die einem überhaupt nicht so diesen kanarischen Touch gibt. Ne? Und der Norden ist sehr ursprünglich.
Ja.
Ja, ich war auch ein paar Mal da.
Und die alten, da gibt es kleine Fischerdörfer und alles und so. Und diese Bananenplantagen und alles. Dann gibt es da diesen Drachenbaum auch.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es einen schönen Ort, Santiago de Tenerife.
Stimmt, ja, genau. Ist es nicht sogar der Ort, an dem die Universität auf Teneriffa beheimatet
ist? Das kann sein. Das ist auf jeden Fall auch im Norden oben.
Ja. Kann sein.
Ja, die Insel an sich ist immer erstrebenswert, finde ich. Ich bin auch ein großer Inselfan. Ich war aus irgendeinem Grund, ich reise auch sehr viel, noch nie auf den Kanaren. Ich war aber schon auf den Azoren unter anderem.
Die
portugiesischen Kanaren, die zwischen Nordamerika und Europa liegen.
Genau auf der
gleichen Höhe. Die Azoren, die existieren auch nur, weil die tektonischen Platten da aneinander geraten und sozusagen sich Vulkane herausgebildet haben. Das war eine unglaubliche Erfahrung, wahrscheinlich der surrealste Ort, an dem ich war. Ich habe noch keine Antarktis-Expedition gemacht, muss ich dazu sagen.
Okay.
Ich bin seit Jahren auf, vielleicht geht da noch mehr.
Was man ja sonst eigentlich immer gemacht hat. Ne?
Ja, ich möchte mich entschuldigen. Sardinien etc. Die Inseln haben einfach immer ein sehr ja, ein abgeschlossenes System irgendwie.
Ja, das ist
immer sehr autark, sehr autonom und es ist immer sehr abgeschieden. Ja, also auf Sardinien sagt man immer, da unterscheidet man die Leute zwischen Sarden und denen vom Kontinente. Also, ach, du kommst vom Kontinent.
Das ist
immer so die Sache. So. Also wir sind die Sarden und dann gibt es den Kontinent und andere Kontinente gibt es wahrscheinlich überhaupt gar nicht.
Ja.
Und ja, das ist... Es ist auch immer viel entschleunigter, finde ich, auf einer Insel.
Ja, ja.
Also da wahrscheinlich einfach der wirtschaftliche Austausch nicht so deutlich ist. Du kannst ja nicht einfach eine Autobahn hinbauen, rüber zur Insel und so.
Ja.
Und dann nimmst du vielleicht einen anderen Stress, wenn sich in anderen Nachbarstädten was entwickelt. Das nimmst du vielleicht gar nicht so mit, sondern da bleiben die Rhythmen noch ungefähr genauso, wie sie immer waren.
Ja, ja.
Und deswegen, die Insel ist einfach immer ein sehr, sehr eigener kultureller Raum, der dann seinen ganz eigenen Rhythmus irgendwie hat und bewahrt. Also für mich sind die Inseln immer spannend grundsätzlich. Ja. Ja.
Was ich hier bei den Kanaren auch so faszinierend fand, das wusste ich vorher auch nicht, die Einwohner da sind ja hauptsächlich dunkelhäutig und haben auch braune Augen, wie gesagt, und dunkle Haare. Und die Ureinwohner von den Kanaren, ich glaube Guanchen oder was, die waren blond und hatten blaue Augen.
Mhm.
Und den Typus gibt es da auch ab und zu. Man bleibt richtig im Straßenbild manchmal stehen, weil die alle dunkel sind. Und dann kommt einer plötzlich, oder auch eine Frau, aber eben bei Männern fällt es mir mehr auf, mit blonden Haaren und blauen Augen dann.
Ja, stimmt.
Und das sind aber Kanaren, also keine Touristen.
Ja.
Das fand ich wahnsinnig hochinteressant.
Da kann ich dir auch eine ähnliche Geschichte erzählen. So ist es mir auf Sizilien ergangen.
Typischer Italiener, dunkle Augen, dunkle Haare.
Genau, richtig, auch etwas kleiner. Also in Sizilien ist das dann noch ausgeprägter. Und dann kommt ein 1,95 Meter großer, rothaariger Hühner um die Ecke und ist Ursizilianer. Warum?
Nee.
Weil auch die Normannen da mal eine Zeit lang die Insel besetzt haben. Also Wikinger-Einfluss gab es da auch. Also auf Sizilien, durfte mal jeder mal besetzen.
Die Wikinger sind quasi um Europa rumgesegelt und dann durchs Mittelmeer.
Ja, und haben dann irgendwie das als Kornkammer besetzt,
so ein bisschen.
Also, oder vielleicht nur Teile. Ich müsste nochmal genauer recherchieren, aber definitiv gab es einen Normannisch- und Wikinger-Einfluss da. Und ja, es gibt immer noch Ursizilianer, die relativ hell sind für die doch recht sonnige Insel.
Und doch
ursprünglich und keine Touristen. Und sprechen dann in einem Sizilianisch daher, das ich lange nicht verstehen kann.
Sehr gut.
Santiago, gibt es aus deinem Leben als Schauspieler oder Synchronschauspieler so eine Geschichte, wo du sagst, das war so ein Moment, wo du gemerkt hast, ich lebe meine Leidenschaft und es ist ganz toll, dass ich diese Aufgabe als Beruf habe?
Das habe ich ganz oft.
Ja, aber das ist doch super.
Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, das war das oder das, sondern einfach auch, wenn so verschiedene Sachen sind. Wir haben zum Beispiel einmal auch einen spanischen Film von dem Almodóvar synchronisiert. Und da gab es auch ein Casting, ein Probesprechen, weil das war eine Figur, es war kein Transvestit, sondern das war ein Mann, der sich als Frau fühlte, der also einen falschen Körper steckte. Und jetzt ging es darum, wer soll das jetzt sprechen? Mit einer Frauenstimme, mit einer dunklen oder mit einer hellen Männerstimme? Und dann haben die Probesprechen mit männlichen Kollegen und auch mit Kolleginnen gemacht für diese Figur, Algrado.
Mhm.
Und ich bin es nachher geworden. Und zwar hat sich der Almodóvar das angehört und hat gesagt, ich kann zwar kein Deutsch, aber ich will die Stimmen selber aussuchen. Und er hat sich dann entschieden für eine hohe Männerstimme, weil er sagte, die Figur ist ja vom Körper her, es ist ja ein Mann. Auch wenn er psychisch eben eine Frau ist und sich als Frauenkleider trägt und als Frau lebt, ist es körperlich, ist ja als Mann geboren. Also muss es eben auch eine helle Männerstimme sein. So bin ich zu der Rolle gekommen und es war eine ganz tolle Arbeit, war kein Regisseur, war eine Regisseurin aus München, glaube ich. Das war eine ganz tolle Arbeit und auch mal wieder ganz weg von dem Üblichen, sich in diese Figur rein zu versetzen und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, kein Klischee zu machen oder die Figur auch nicht lächerlich zu machen, sondern eben möglichst authentisch, auch mit den Ängsten und Nöten der Figur und das aber mit der entsprechenden Stimme zu machen, ohne dass man, wie gesagt, da in eine Charge rutscht oder was. Das war eine hochinteressante Arbeit.
Und bist du zufrieden mit dem, wie du es hingekriegt hast?
Ja, der hat hinterher Preise bekommen, der Film, natürlich in der Originalfassung.
Ja.
Alles über meine Mutter von Almodóvar.
Okay. Ja, kann man sich also mal anschauen.
Ja, ja. Gibt es ja hier auf Kassette, DVD und alles oder im Internet, weiß ich nicht.
Ja.
Almodóvar, alles über meine Mutter.
Ja.
Aber war eben mal so weg vom Üblichen, so dieses die Serienarbeit oder so, sondern war hochinteressant, war praktisch wie die Arbeit wie bei einer Rolle für einen Film oder fürs Theater. Also nicht einfach nur das draufsprechen,
ja,
sondern sich auch intensiver mit der Figur und dem Hintergrund zu beschäftigen.
Und das beeinflusst dann auch die Art und Weise, wie du die Figur dann sprichst, ja?
Ja. Weil man muss ja wirklich in nicht nur in eine andere Figur, in dem Fall auch in einen anderen Körper schlüpfen. Ja, ne?
Verstehe. Und gibt es umgekehrt Momente, wo du, sag ich jetzt mal, ein bisschen bereust, dass du eine Stimme, dass du einer Figur eine Stimme gegeben hast oder so, weil du im Nachhinein vielleicht herausbekommen hast, dass, weiß ich nicht, die Firma, die das produziert, schlecht bezahlt oder weil jemand politisch fragwürdige Positionen vertritt oder so? Oder ist dir das als Dienstleister dann, sag ich mal, wenn du das aufgenommen hast, relativ egal?
Solange die Firmen überweisen.
Das ist auch total legitim.
Ja, weil ich stehe ja nicht für die Firma oder was, sondern nur für die Figur und für die Rolle.
Ja. Genau, aber ich stelle mir halt schon die Frage, inwieweit die Zuhörer identifizieren sich ja sehr arg über deine Stimme mit der Figur und dann hast du ja gewisse Identität, die du dem Schauspieler verleihst oder der fiktiven Figur und dann denke ich mir, hat man vielleicht auch manchmal so das Gefühl, man hat ein bisschen Verantwortung für diese
Figur.
Absolut,
absolut. Ne? Ja,
und dann kann ja auch so ein Zweifel entstehen. Genau. Wenn Leute in die Synchronbranche reinrutschen wollen würden oder das mal ausprobieren wollen würden, gibt es da so etwas, wo du sagst, damit würdest du den Leuten raten, anzufangen?
Also es fängt ja damit an, es gibt keine bestimmte Regel oder wo man sagt, du musst die und die Dinge machen und so läuft das ab, wie wenn man jetzt in irgendeinem anderen Beruf sich schlau machen will über die Ausbildung, sondern da gibt es so viele Möglichkeiten, da gibt es so viele Quereinsteiger und da kann man aus allen möglichen Ecken reinrutschen. Grundsätzlich, wir sind im Internetzeitalter, man kriegt alle Kontakte raus von allen Synchronfirmen und man hat mehrere Möglichkeiten, sich da vorzustellen, anzubieten. Ganz wichtig ist, es geht über Aufnahmeleitung, also nicht Produktionsleitung oder so, die können damit nichts anfangen. Besetzung ist immer eine Sache der Aufnahmeleitung, also man müsste sich irgendwie schlau machen, wer ist dafür zuständig für Besetzung, wer ist hier die Aufnahmeleitung. Früher war es so, da ist man teilweise auch persönlich zu den Firmen gegangen und hat dann irgendwie eine Kassette mit Sprachaufnahmen abgegeben, damit die hören konnten, aha, was kann derjenige oder diejenige alles, wie können wir den oder die einsetzen. Das kann man heute auch alles digital machen mit einer E-Mail-Anhang oder so. Nicht? Man gar nicht mehr eine Kassette mitschleppen oder was.
Das ist bestimmt zwingend erforderlich auch heutzutage.
Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass das also auch so vereinfacht ist, und kann man das schnell wegschicken und dann hören die da einfach mal rein und hören dann ja schon, aha, ist verwendbar, kann man was mit anfangen oder ach, da haben wir ja hunderte von. Oder. Gut ist eigentlich immer, wenn man ja irgendwas Besonderes hat, was vielleicht die anderen nicht haben, dann sind die Chancen natürlich größer. Und dann eine grundsätzliche Sache: Es gibt in den meisten Filmen und Serien immer mehr Männerrollen als Frauenrollen. Das ist nach wie vor so. Umgekehrt ist das aber proportional so. Es gibt mehr Frauen oder Mädchen, also Sprecherinnen und Schauspielerinnen, als Schauspieler und Sprecher.
Stichwort Bart Simpson.
Ja, naja.
Der wird von einer Frau gesprochen.
Die Sandra Schwittau, die macht das großartig.
Ja, großartig. Also, auch eine legendäre Stimme.
Ja. Aber das sind Ausnahmen und da haben wir auch wieder den Punkt, die hat eine ganz bestimmte Stimme.
Ja, genau.
Das passt und da ist sie dann
auch
ohne Konkurrenz.
Das geht
auch
nur bei einer fiktiven Figur, ne?
Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich haben es Frauen oder junge Mädchen auch schwerer, erstmal reinzukommen. Für junge Männer ist das einfacher, weil es gibt viel, viel mehr Rollen und weniger Konkurrenz.
Ich habe noch 3 Fragen. Du kannst natürlich noch weitere stellen.
Ich wollte
nur sozusagen darauf hinweisen, dass ich so meinem Fragenkatalog so langsam durch bin.
Nummer 1.
Genau. Du hast ja jetzt viel Erfahrung, Santiago. Hast du selber mal ein Stück geschrieben, von dem du, was vielleicht aufgeführt wurde oder was vielleicht noch aufgeführt werden könnte?
Nein. Da bin ich auch, glaube ich, nicht talentiert. Ich möchte immer eine tolle Vorlage haben und will die dann lebendig machen. Also egal, ob das jetzt vor der Kamera ist, auf der Bühne oder auch, wie gesagt, im Tonstudio. Ich bin immer darauf angewiesen, dass tolle Leute mir tolle Vorgaben machen für Figuren. Aber ich habe einen Kollegen hier, der Oliver Feld, der ein eigenes Musical geschrieben hat, was wir auch einmal aufgeführt haben.
Ah ja.
Und ganz toll, obwohl er gar keine entsprechende musikalische Ausbildung hat, also eben komponieren oder so, hat er ganz tolle Songs geschrieben. Und da haben wir ein sogenanntes Tryout gemacht und haben drei Vorstellungen im Sommer mal gespielt, vor ausverkauftem Haus. Und dann kam hier Corona-Pandemie und wir wollten das den Theatern anbieten, um das spielen zu können. Und dann waren wir natürlich erstmal raus. Und da wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwo vielleicht nochmal auf die Bretter kriegen.
Mhm. Und gab es mal eine Synchronrolle, die du gerne gemacht hättest, aber die an jemand anderen ging? Beziehungsweise gibt es irgendetwas, was du vielleicht in Zukunft nochmal verkörpern wollen würdest, wo du sagst, das ist doch spannend, so eine Figur mal zu sprechen?
Gibt es eigentlich nicht. Ich freue mich eigentlich immer, wenn eine neue Figur in eine neue Rolle kommt. Das ist immer die aktuelle Rolle, ist dann auch immer meine Lieblingsrolle. Naja, klar, naja, weil ich an der gerade dann arbeite. Aber es gibt ja auch diese Standardfrage immer beim Schauspiel. Auch gibt es noch irgendeine Rolle auf der Bühne, Theater oder so, die du unbedingt nochmal spielen willst oder was oder so.
Mhm.
Ich habe mich eigentlich immer gefreut über das, was kam. Obwohl, es gab damals eine Rolle hier im Sommernachtstraum, der Puck. Wo ich gesagt, das ist meine Rolle, die muss ich doch einmal spielen. Dann kam tatsächlich mal eine Anfrage, das war aber eine Tourneeproduktion. Und da hatte ich hier meine Studiotermine in Berlin, das war zu kurzfristig, konnte ich leider nicht machen. Wir haben dann aber einmal ein Live-Hörspiel gemacht von dem Sommernachtstraum hier in Berlin. Und da habe ich den Puck dann gespielt. Zumindest gesprochen gespielt.
Okay, Live-Hörspiel heißt, dass es eine Aufführung gab,
ja,
und das wurde aufgezeichnet?
Wir haben das abgelesen, also die ganze Truppe auf der Bühne an Mikrofonen. Und wir haben das dann live mit Interaktion natürlich aber eben abgelesen.
Aber es gab jetzt kein Theaterstück, was aufgenommen wurde, sondern ihr standet einfach
aufgereiht. Ja. Wir haben es also nur, nur akustisch,
so an, als würde man das so
akustisch gespielt.
Ja. Da muss man ja auch wahnsinnig konzentriert bleiben, weil man muss irgendwie interagieren mit den Leuten, aber gleichzeitig liest man es ab. Das heißt, man hat es nicht internalisiert. Ne?
Also aber das habe ich ganz viel gemacht. Wir haben zum Beispiel hier Miss Marple Live-Hörspiele immer gemacht. Da war ich immer der Mr. Stringer natürlich. Miss Marple, seien Sie vorsichtig. Hat irre viel Spaß gemacht. Und für die Zuschauer natürlich auch toll, wenn die uns sehen, wie wir das ablesen und miteinander spielen. Und dann ist ja immer ein Geräuschemacher dabei, der dann die ganzen Geräusche live macht.
Ja,
so Schritte auf Kies oder
okay,
da knallt eine Tür und so. Und das ist für die Leute so toll, ein Live-Hörspiel.
Ja.
Wie machen die denn das?
Ja.
Und wir machen das auf offener Bühne.
Wahnsinn, also das finde ich Wahnsinn. Das sind auch immer wieder Clips, die auf Social Media
viral
gehen. Wie man Tom und Jerry dann irgendwie begleitet, so mit irgendwelchen Luftkissen, Polstern und Rasseln und auch so Jazzbesen vom Schlagzeug.
Ja.
Die sehe ich relativ häufig, weil die immer so über irgendetwas rascheln.
Richtig, und das ist ein eigener Beruf.
Oder aufgeblähte Luftballons. Ne?
Ja.
Und ich fragte mich auch die Koordination. Ne? Also genauso wie halt ein Konzertpianist wahnsinnig viel verschiedene Akkorde, Akkordabfolgen, Melodien spielen kann und jeden einzelnen Finger für sich unter Kontrolle hat.
Ja.
So ist es eben auch total beeindruckend, dass dieser Geräuschemacher oder ich weiß gar nicht, wie der professionelle...
Geräuschemacher,
dass der... Seine 50, mindestens 50.
Hat er alles um sich rum, dass er überall rankommt.
Und du musst ja extrem schnell sein. Also es ist Wahnsinn. Also ganz, 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 ganz toll. Ja.
Und es muss ja auch immer passen. Also du musst ja nicht nur die Sachen greifen, sondern du musst es ja auch so beherrschen, dass es eben dieses spezielle Geräusch
ist. Immer im richtigen Moment auch sein.
Du kannst gar nicht wie ein Musiker so dein eigenes Timing entwickeln, sondern du musst dich immer wieder auf das wahrscheinlich total asynchrone Timing von der Bildvorgabe einstellen.
Nee, in dem Fall machen wir es ja, geben die Sprecher geben den Text vor,
Fall,
die Schauspieler,
genau.
nicht?
In dem Fall ist es der Text,
So, jetzt gehe ich da in den Keller, ne? Macht die Tür auf, dann kommt das Türquietschen und so. Und dann passiert da irgendwas. Es muss immer im richtigen Timing sein. Ne?
Wahnsinn.
Aber die streichen sich das Textbuch ja auch ein und lesen mit und wissen immer, wann was kommt.
Ja.
Aber das geht manchmal schon richtig zack, zack, zack hintereinander,
Wie ist das, wenn du dich versprichst? Machst du dann eine kurze Pause und sprichst den Satz nochmal? Oder überspielst du das einfach und redest dann weiter? Und wenn eine Information fehlt, webst du die dann in einem Folgesatz ein?
Also bei einer Live-Performance ist das überhaupt kein Problem, weil das passiert im Alltag ja auch. Und das ist unterschiedlich. Manchmal bleibt man richtig hängen oder manchmal setzt man einfach nochmal neu an. Aber das entscheidet man aus dem Bauch, aus der Situation. Und wie gesagt, die Zuschauer kriegen das ja auch mit oder die Zuhörer. Was da passiert, ist ja auch nicht schlimm. Und wie gesagt, sollte nicht passieren, aber wenn es passiert, also ist kein Beinbruch.
Ah ja, okay.
Also ich habe noch eine letzte Frage, die mir gerade noch so eingefallen ist. Und zwar, also angenommen...
Also ich habe noch meine dritte Frage, das habe ich noch nicht gestellt, aber mach du erstmal.
Angenommen, ich würde dich nicht kennen und auch nicht so lange kennen. Ich hätte dich auch so erkannt auf der Straße. Ja. Ich behaupte mal, mit einem etwas feineren Gehör, wenn du vor mir in der Bäckerei gestanden wärst und dir ein paar Brötchen mitgenommen hättest, behaupte ich, deine Synchronstimme erkannt zu haben. So, man hört einen gewissen Grundton raus, auch wenn die natürlich
dann extremiert wird. Die Stimmfarbe, egal ob Charge oder nicht, die Stimmfarbe ist erkennbar.
Genau,
richtig.
Vor allem bei den A's, finde ich. Das A ist ganz typisch.
Ach, guck mal an.
Naja, also genau. Passiert es öfter, dass man das Gesicht gar nicht so zuordnen kann, aber durch die Stimme sagt dann irgendjemand, Moment mal, das kenne ich irgendwie. Passiert dir das oder... Bist du völlig inkognito?
Ist auch schon. Nein, die Zeiten sind vorbei. Aber inzwischen ist es so, dass die, gerade die Kiddies, ich sage mal, das ist jetzt die Generation Internet, YouTube, Social Media, und die machen sich ja schlau, die brauchen ja nur das einzutippen und da sind ja jede Menge Videos, Fotos und so. Und die erkennen mich auch schon so, da muss ich gar nicht den Mund aufmachen. Und das ist ja eben nicht nur in Deutschland, das ist ja auch Schweiz, Österreich, überall, wo das auch auf Deutsch läuft. Mhm. Ich erzähle gerne die Geschichte immer, wo ich in Wien Freunde besucht habe und wir waren auf diesem Wiener Prater, auf dem Rummel da und so 20 Meter weiter weg, so eine Gruppe Jugendlicher, so, okay, der SpongeBob.
Geil.
Und die Geschichte, die auch wirklich passiert ist, aber schon ein bisschen länger her, dass ich beim Bäcker war und mich mit der Verkäuferin unterhalten habe und auch gelacht habe. Und da stand eine Mutter mit ihrem kleinen Mädchen, mit der Tochter. Und dann kam die zu mir, zupfte so am Ärmel. Bist du der SpongeBob? Das ist wirklich passiert.
Ja.
Und das ist und ich war erstmal völlig, wie jetzt? Ganz, ganz süß. Ja, also das passiert wirklich.
Kinder sind so super. Ich habe auch in der Vorbereitung für diese Folge in einem anderen Interview, was du gegeben hast, gehört, dass du... Ich weiß nicht mehr, für wen es war, für irgendeine Schauspielkollegin, deren Kind zum Gute Abend geschichtenmäßig irgendwie als SpongeBob immer Gute Nacht gesagt hast oder so und dann fragtest, ob das denn irgendwie seine Wirkung erzielen würde und sie dann sagte...
Das war die Jenny Elvers, die hat ja bei uns die Bullschaft gespielt, Jedermann, was wir im Berliner Dom immer gespielt haben, von der Brigitte Brotow.
Genau, jetzt erinnere ich mich.
Weil wir saßen... Bei der Maske zum Schminken immer nebeneinander. Dann hat sie immer noch telefoniert mit ihrem Sohn, der damals ja noch klein war, sehr groß. Und dann, ja, und gute Nacht. Und wie gesagt, ich gehe schön brav ins Bett und morgen ist die Mama wieder da. Und hier will dir auch noch mal jemand gute Nacht sagen, weil ich sollte ihm auch noch mal als SpongeBob dann eben sagen, ja, und schön brav sein und gleich ins Bett gehen und gleich schlafen. Und morgen, wenn du wach wirst, ist die Mama wieder da. Dann habe ich sie doch am nächsten Tag gefragt, was hat er denn jetzt gesagt dazu? Und dann hat der Kleine zu ihr wirklich gesagt, der war schon gut, der war nicht schlecht, aber der Echte ist besser. Also der aus dem Fernsehen. Ne? Also der war schon gut, aber der Richtige ist besser.
Ja, genau.
Das war die Geschichte von Jenny Elbert. Also, aber es ist doch irre, wenn sowas passiert. Ne?
Ja, genau.
Der war schon ganz gut.
Ja, das passiert, glaube ich, relativ oft.
Ja. Meine letzte Frage ist im Grunde genommen eine Bitte, weil ich glaube, unsere Zuhörer würden uns das nicht verzeihen, wenn wir es nicht fragen würden. Wir sind jetzt am Ende. Vielleicht kannst du das Schlusswort mit der Stimme von SpongeBob, das überlassen wir dir und kannst im Grunde genommen sagen, was du willst, als letzte Info zu diesem Podcast.
Vielleicht auch eine gute Nacht.
Ja.
Eine gute Nacht. Okay, also hier ist der kleine gelbe Unterwasserschwamm und ich habe ganz viel Spaß gehabt und ich hoffe, ihr auch. So, und jetzt ist es auch schon ganz schön spät, jetzt müsst ihr natürlich alle ins Bett. Also gute Nacht und schlaft schön und vielleicht auf ein andermal. Thank you.
Können wir das so, haben wir das aufgenommen? Alles klar, Danny.
Mach mal von vorne an.
Machen alles komplett durch.
Okay, und
wir machen alles klar, Danny. Zusammen? Genau. Und dann gehe ich rein mit, wer hat die markanteste Stimme im Meer? Und dann sagst du, Santiago Ziesma.
Okay.
Ja? Alright. Alles klar, Danny.
Okay, nochmal, sorry.
Alles klar, Danny.
Ei, ei, Digga.
Geht das nicht lauter?
Ei, ei, Digga.
Okay. Also das Outro haben wir schon mal auf jeden Fall.
Ey, ich bin ja jetzt immer noch ein bisschen krank, ne?